Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Derek Scully, Korrespondent der Irish Times in Berlin. Guten Tag, Herr Scully.
Schönen guten Tag.
Sind Sie gut durch diesen Tag, durch diesen Vormittag gekommen? Der ist ja heiß, die Sonne scheint so ein bisschen, aber irgendwie weiß man nicht, ob man vielleicht Sonnenschutz braucht.
Ja, als Ire, meine zarte irische Haut braucht eigentlich Faktor 30.
Immer.
Ich bin jetzt notgedrungen ohne unterwegs, aber man merkt einfach, dass es immer stickiger, immer die Sommer hier in Berlin werden immer extremer, habe ich das Gefühl.
Ja, so ein Gefühl habe ich auch. Mag mit dem Klimawandel ja zusammenhängen. Insofern die nächste Frage, engagieren Sie sich am Freitag in Aachen bei Fridays for Future, bei dem großen Streiktag in Aachen?
Ja, ich habe die perfekte Ausrede. Ich bin eigentlich zu alt dafür. Also wenn die nächste Generation nicht macht, bin ich mit der 42 vielleicht nicht unbedingt dabei. Aber ich muss sagen, das hat mich schon endlich zum Umdenken. Wie viel Plastik werfe ich jede Woche aus, weg und so weiter. Ich habe das Gefühl, wenn es sogar mich erreicht, der Städtebewohner allein stehen, also sogar ich muss jetzt umdenken. Also da merkt man, dass was in Bewegung ist.
Mhm. Und nach Irland könnte man ja auch mit Zug und Schiff reisen, oder? Man
ja,
braucht
also,
kein Flugzeug.
Also Züge aus Irland heraus zu reisen, wie Greta ihre Familie gezwungen hat in Schweden, also ist für uns nicht unbedingt eine Option, aber vielleicht weniger reisen oder bewusster reisen.
Mhm.
Und Irland ist auch ein sehr schönes Reiseziel.
Mhm. Wenn man dann dort bleibt, ist natürlich am allerbesten wahrscheinlich, ne?
Naja, solange man nicht so viel vom Sommer erwartet.
Okay. Derek Scully hier, mein Gast in dieser Stunde. Wir werden diesen Tag sortieren. Der Streik in Aachen wird uns beschäftigen, aber auch der Beginn der Aktionstage des Aktionsbündnisses Ende Gelände. Dieses Bündnis will ab heute und dann bis Montag den Tagebau Garzweiler im Rheinischen Revier blockieren, um den Kohleausstieg zu forcieren. Und unser erstes Thema gleich ist aber der Mordfall Lübcke. Uns beschäftigt der Mordfall Lübcke. Die Frage ist, war der Täter allein? Wahrscheinlich nicht. Die Polizei hat Hinweise auf weitere Täter. Womöglich gehörte dieser Täter einem Netzwerk an. Am Wochenende ist ein Mann festgenommen worden, der in Untersuchungshaft sitzt, der jetzt unter dringendem Tatverdacht steht. Und jetzt wird gefragt. Und dabei wird nochmal deutlich, dass Kommunalpolitiker in kleinen Ortschaften sich oftmals bedroht fühlen. Zum Beispiel in Tröglitz in Sachsen-Anhalt. Da ist der ehrenamtliche Bürgermeister Markus Niert zurückgetreten, weil die NPD seine Flüchtlingspolitik ins Visier genommen hat. Und er hat sich jetzt nochmal geäußert, nach dem, was in Kassel passiert ist. Er hat noch mal Angst bekommen.
Ich muss mir eingestehen, dass es doch nicht so weit weg ist. Was immer angekündigt wurde, was die Rechten als Gewaltfantasien haben, das setzen sie dann tatsächlich um. Das haben wir geahnt, aber wir wollten es eigentlich nicht wissen.
Wir haben es geahnt, aber wir wollten es nicht wissen. Herr Scully, ist das so?
Ja, also ich finde es, ich war vor ein paar Wochen bei einer Veranstaltung mit ihm, er hat das genau auch gesagt, also Wörter haben immer Gewicht, vor allem im Internet, weil es so von den Personen angeblich getrennt ist. Ich habe langsam das Gefühl, dass mit im Internet Leute kommen so mit so diese Notlüge, naja, ich habe es nicht so gemeint, ich habe es so gemacht, und in den 90er Jahren war es so, naja, ich war betrunken und ich habe nicht gewusst, ja, aber sie haben jemanden da tödlich verletzt, naja, ich war betrunken, oder heute, ich habe nur ein paar Wörter im Internet verbreitet. Also wir müssen wirklich überdenken. Jeder von unseren Taten hat Folgen. Und ein Bürgermeister, ob in Tröglitz oder in Hessen oder gestern im ZDF-Heute-Journal, der Oberbürgermeister von Leipzig, Herr Jung, hat gesagt, naja, Verleumdung, Beleidigung, Einschüchterung, das gehört inzwischen zum Alltag. Und
wir hören ihn mal, ja.
Ja, ja.
Lassen Sie uns mal Herrn Jung, genau, Oberbürgermeister in Leipzig, zu Wort kommen, kurz.
Ja, leider ist es kein Einzelfall. Man kann sagen, es ist fast flächendeckend zu beobachten. In Ost und in West, überall beschweren sich die Kolleginnen und Kollegen über massive Angriffe, Verleumdungen, Beleidigungen, ja, Morddrohungen und auch die Versuche der Einschüchterung. Maßgeblich ist es in der Tat aus einem rechtsradikalen Umfeld rassistische Äußerungen, wo man des Volksverrates bezichtigt wird, wo der Galgen aufgebaut wird. Es gibt ohne Zweifel auch leider gewalttätige Übergriffe auf politische Menschen aus dem rechten Lager, auch das gibt's. Aber die größte Mehrheit, würde ich sagen, richtet sich aus dem rechten Lager gegen Politik, auch gegen Kommunalpolitiker.
Ja, was muss also getan werden? Müssen Kommunalpolitiker besser geschützt werden?
Also ja, als erstes würden wir sagen, wir müssen auf den zuhören. Also das sagen sie nicht seit neun. Drücklitz ist auch nicht neu. Irgendwie haben wir uns daran gewöhnt, dass ein paar Politiker gepöbelt werden. Und ich frage mich, seit wann ist das akzeptabel? Herrn Jung hat auch in diesem Gespräch gesagt, er zeigt regelmäßig diese Hasskommentare oder sonst noch was an. Es tröpfelt einfach in die Gerichte ab, es perlt ab. Und man fragt sich, was denken die Richter? Also das ist nur harmloses Geschwätz. Nochmal, also ich erinnere mich in den 90er Jahren immer diese Neonazi- Idee, naja, der Beschuldigte war betrunken und deswegen ist es ist so relativ harmlos.
Also das heißt, man muss drüber reden. Das tun wir ja jetzt. Also Sie sagen, man muss auch denjenigen, die betroffen sind, zuhören. Das tun wir jetzt auch. Vielleicht haben wir es in der Vergangenheit nicht genug getan. Wenn wir es jetzt tun, ist das schon mal ein erster Schritt. Und dann zweitens müssen wir wahrscheinlich sagen, so geht es nicht und wir tun uns zusammen, wir zeigen Haltung.
Ja, und wir sagen das, also ich wohne seit 20 Jahren hier, ich gehöre irgendwie auch zum Inventar und diese Leute kommen von unter uns. Also ich habe mir schon gedacht, also wenn das in einem ostdeutschen, in einem neuen Bundesland passiert wäre, ein Politiker in Sachsen wird ermordet und der Tatverdächtige ist aus dem Osten, würde man sofort in den deutschen Medien diese fragen, was ist hier im Osten los? Und jetzt haben wir mit einem westdeutschen Politiker, ein Tatverdächtiger, der angeblich in Bayern geboren wurde. Und jetzt, man hat so, ja, was ist in Hessen los? Was ist in Bayern los? Mhm. Und wenn es näher an einem herangeht, dann wird es mulmiger und einfach die Wahrheit ist, diese Extremrechts kommt aus mitten der deutschen Gesellschaft. Ja. Es ist nicht einfach Außerirdische, die einfach Urlaub hier machen und Hass verbreiten, sondern die sind immer da und sie haben lockere Netzwerke mit Facebook und so. Sie müssen sich nicht so stramm verbinden wie in der Vergangenheit. Sie können sich einfach in unterschiedliche Netzwerke wie WhatsApp austauschen und dann ja, solche Sachen planen vielleicht.
Also bei Facebook Hassmails löschen, das ist schon mal ein guter Schritt, aber wir hören auch tatsächlich nochmal den Oberbürgermeister in Leipzig, Herrn Jung.
Ich behaupte, es gibt eine strategische Linie, insbesondere von rechts, um diese Verunsicherung, diese Ängste zu schüren und Menschen in die Enge zu treiben, die sich dann auch nicht äußern wollen. Und da muss man gegenhalten. Wir müssen miteinander einen anderen Umgang, eine andere Kultur finden. Es kann nicht sein, dass Angst und Hass und Gewalt zum Normalität des politischen Alltags werden.
Tja, sagen wir, so ist es, kann nicht sein. Nächste Woche wird der Innenausschuss im Bundestag in einer Sondersitzung über den Mordfall Lübcke sprechen. Da wird auch die Anwesenheit des Generalbundesanwalts erbeten. Auch Vertreter des Bundesamts für Verfassungsschutz, des Bundeskriminalamts sollten anwesend sein und Rede und Antwort stehen. Ist das dann ein guter Schritt, dass das nächste Woche passiert?
Ja, es wäre auch ein guter Schritt, wenn Sie endlich Tacheles reden. Also, dass jetzt so viel, also ein mulmiges Gefühl geht durchs Land, habe ich das Gefühl, weil so viele ungeklärte Fragen von NSU-Prozess und Kassel hat auch damals eine Rolle gespielt und damals war einfach ein paar unglaubwürdige Behauptungen von Verfassungsschutz, was V-Männer und Internetcafés und jemand hat angeblich einen Toten in einem Café nicht gesehen und man hat einfach das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt hier und dass das sich jetzt rächt, also nicht, dass ich habe keine Beweise, aber wenn man irgendwie damals nichts mit dem ganzen Wahrheit gespielt hat und jetzt versucht man das nochmal zu vertuschen, das wäre fatal, weil die Energie soll eigentlich investiert werden, diese Netzwerke aufzuklären und nicht angebliche Netzwerke innerhalb von dem Verfassungsschutz oder von der Polizei aufzuklären. Aber ja, mir fällt schon auf, das ist ein mulmiges Gefühl bei mir.
Zurücklässt?
Ja, klar.
Wir gucken jetzt weder nach Irland noch bleiben wir in Deutschland. Wir gucken mal nach Großbritannien. Derzeit sind dort die parteiinternen Wahlen. Da soll festgestellt werden, wer neuer Vorsitzender der Tories wird. Und dann auch damit also der künftige Premierminister. Boris Johnson ist der Favorit. Herr Scully, wird er es?
Sieht so zumindest aus, aber es gibt immer noch Platz und Zeit für flapsige Bemerkungen, Betriebsausfälle, Fettnäppchen. Also dafür ist Herr Johnson immer sehr gut. Bis jetzt immer etwas gedämpft, aber wir haben noch Zeit.
Ja, er hat sich ein kleines bisschen gestern bei der Debatte, die auch von der BBC übertragen wurde, zurückgehalten. Sprechen wir gleich drüber. Erst nochmal ein Blick, weil es gerade so zusammenfällt, in die USA. Donald Trump hat seinen Wahlkampf begonnen. Wenn man die beiden sieht, Boris Johnson, Donald Trump, hat man ja manchmal das Gefühl, die beiden Männer haben irgendwie ein bisschen Ähnlichkeit. Wir hören mal ganz kurz rein, so einen Eindruck von diesem Wahlkampf. Kampfauftakt in den USA.
Make America great again.
40 Minuten lang wähnt man sich zurückversetzt in den Wahlkampf von 2016. Doch dann präsentiert Donald Trump doch noch eine kleine Neuerung und beerdigt offiziell seinen alten Schlachtruf. Make America great again. Scheinbar demokratisch per Abstimmung durch seine aufgepeitschte Anhängerschaft.
You ready? Keep America great.
Also ein neuer Schlachtruf, Keep America Great, statt Make America Great Again. Ehrlich gesagt, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ist das wirklich das, was die Welt braucht, so einen neuen Schlachtruf? Es scheint ja so, dass ansonsten vieles wirklich noch genauso klingt wie 2016. Er sagt weiterhin Build the Wall, also baut die Mauer, weiterhin dieser Schlachtruf Lock her up, also gemünzt auf Hillary Clinton. Das wird auch noch so skandiert. Es scheint gar keine neuen Themen für ihn zu geben.
Nee, muss es auch nicht sein. Also alles, was er sagt, auch bei Twitter habe ich das Gefühl, es wird alles so sehr genau mit entweder Marktforschung oder irgendwas geprüft. Es klingt für uns, wir Journalisten finden das eher peinlich, aber es kommt an und darum kommt es. Es geht nicht darum, Journalisten zu überzeugen, sondern die Wähler. Und ja, es kommt an. Kurze, knackige Sätze lassen sich brüllen in Fußballstadion oder sonst noch wo. Also er macht sein Ding und das kommt in die Twitter-Landschaft und in den Zeiten, die Aufmerksamkeiten in Amerika werden immer kürzer. Also es muss kurz.
Und sie nehmen es gelassen, wie ich höre.
Ja, sowohl als auch hat nie ein Präsidentschaftswahl in Amerika gewonnen.
Gut, aber ein paar Ideen hat vielleicht der ein oder andere doch mitgebracht oder neue Ideen, wenn er eine weitere Amtszeit kandidiert hat.
Ja, hat noch Zeit. Also okay. Und er ist der Incumbent sozusagen. Also er muss zeigen, dass er schon was geliefert hat bisher.
Gehen wir zurück noch nach Großbritannien. Boris Johnson also, der gestern eben sich präsentieren musste in dieser Debatte, die von der BBC übertragen wurde. Da hat er sich ja nun plötzlich doch nicht festgelegt, ob er jetzt am 31. Oktober auf jeden Fall aussteigen will, also auch ohne Abkommen, ob er auf jeden Fall auch den harten Brexit in Kauf nehmen wollen würde. Das hatte er aber vorher, soweit ich das verstanden habe, immer gesagt. Er hat gesagt, mit mir am 31. Oktober so oder so, wir steigen aus.
Ja, und das ist interessant. Es ist immer so mit Boris Johnson, je ernster, wenn man ihm in die Enge treibt, dann irgendwann sein angeblicher Charme geht dann doch aus. Und irgendwann merken auch die Tories, das ist hier nicht mit dem Oxford Debating Club zu tun, sondern es geht um das Schicksal eines Landes, es geht um ihre Zukunft mit Europa, ihre Zukunft in Europa. Und ja, also die anderen versuchen eben einfach da als lächerlich darzustellen. Jeremy Hunt hat gesagt, ja, also ich habe Glaubwürdigkeit in Brüssel, das kann man nicht über Boris Johnson behaupten. Und die anderen auch, aber Boris Johnson versucht bisher immer so eher als Saubermann oder ernst zu nehmende Kandidat. Also es gab bisher keine Spielchen bisher, aber anscheinend will er da als Schwergewicht ernst genommen werden. Aber andere europäische Hauptstädte haben ihre eigene Meinung längst gebildet.
Gut, aber wenn er als Schwergewicht wahrgenommen werden will und sein Verhalten ändert und vielleicht bedächtiger und, eben ernsthafter, planvoller vorgeht, vielleicht ist das dann ja okay, wenn er es dann wird.
Ja, er hält sich als Nachfolger von Winston Churchill. Also er findet sich toll. Also und er versucht das jetzt rüberzubringen. Aber es wird interessant sein. Also heute ist entscheidend, wer bekommt die Stimmen von Dominic Raab. Also seine 30 Stimmen werden jetzt verteilt. Und ich rede mit Leuten in London und sie sagen, also Rory Stewart, der internationale Entwicklungssekretär, der hinkt da hinterher ganz am Ende. Aber viele Leute sagen, der ist ein Gegenkandidat. Also Jeremy Hunt wirkt gegenüber Boris Johnson einfach nicht interessant genug. Und wenn genug Leute von denen, die aussteigen oder ausscheiden, wenn die Stimme an jemanden wie Rory Stewart geht, er sagt, ja, er versucht sich wirklich als vernünftige Stimme da zu präsentieren und sagt, ich möchte diese Austrittsabkommen zurück ins Parlament bringen und dann müssen wir weiterreden. Aber diese Idee, dass man nach Brüssel geht und jede mögliche Geständnis erbringen kann, also er hat das schon gesagt, das ist etwas unwahrscheinlich, müssen wir das im Parlament lösen, wie immer, was man seit Monaten in den europäischen Hauptstädten gesagt hat.
Ja, er will das ja nochmal nach Brüssel bringen und hofft, dass die EU ihm nochmal entgegenkommt. Mal sehen. Aber interessant, Sie sagen also, Boris Johnson nimmt sich Winston Churchill als Vorbild, nochmal geguckt nach Amerika. Donald Trump hat gesagt, mein Vorbild ist eigentlich George Washington. Also diese großen Männer im Hintergrund, ist das auch eine Parallele?
Ich würde eher sagen, dass Boris Johnson ein Vorbild für Donald Trump ist. Also Boris Johnson, seine Zeit in Brüssel hat schon getestet, wie viele Lügen kann man verbreiten, ohne dass es den Ruf schadet. Also und Lügen haben Flügel oder Beine, kurze Beine, lange Beine. Also er hat in seiner Zeit als Brüssel-Korrespondent der Daily Telegraph also wirklich den Ruf Lügenpresse verdient. Also das hat einfach Lügen verdient, hat gesehen, das geht weg wie warme Semmeln in Großbritannien und hat das jetzt zu seiner politischen Karriere in den Brexit-Kampagne. Und Donald Trump hat auch gesehen, also Lügen, Wahrheit, was ist Wahrheit nach Pilatus. Und diese Post-Truth-Era, ich würde sagen, Boris Johnson Johnson hat so ein bisschen aufgewärmt und Donald Trump hat das durchgezogen.
Und insofern ist es von beiden eigentlich nicht richtig, sich Männer wie Winston Churchill oder George Washington als Vorbilder zu nehmen oder die sozusagen auf ihre Plakate zu heben, richtig?
Ja, ich weiß nicht, ob sie im Grab drehen würden oder ob sie, ja, also ich würde sagen, das ist absolut unakzeptabel.
Die Maut ist gescheitert. Ich habe hier die Taz vor mir und die Überschrift lautet schön in roten Lettern Mautsch. Derek Scully von der Irish Times, Korrespondent in Berlin hier zu Gast. Das ist ein schöner Titel, oder? Dass es eben jetzt Europas oberste Richter sagen, diese Maut, so wie sie angelegt war, kann nicht kommen. Sie verstößt gegen EU-Recht und das ist eben Mautsch.
Ja, oder wie sagt man in Bayern, ein Watschen, also ein Mautschen, also hätte man auch sagen können. Ich habe hier die Süddeutsche, eine schöne Zeichnung von Pep Schottscheber, da Herr Alexander Dobrindt hat den A und U von dem Mautschild abgebaut und
Das fällt auf die Autobahn, ne? Auf die Autos.
Ja, und mit dem Wörter Au, also das ist, oder Aua, das ist schon, aber ich würde schon den U wieder hochbauen und ich würde so Mut machen, weil die CSU sagt, also die Maut ist an sich nicht tot, wir müssen nur da rumdoktern und wenn man Europa anschaut, also das ist der Normalfall, also mein Bruder ist letztes Jahr durch Frankreich gefahren, hat sich, ich glaube, 70 Euro in Mautgebühren gezahlt, also das ist längst der Normalfall, auch Österreich dagegen geklagt hat, auch an Maut.
Aber das Problem war, dass halt hier die Ausländer schlechter gestellt wurden und dass die Maut sozusagen den Deutschen auf die Kfz-Steuer wieder angerechnet wurde. Und das geht halt nicht. Und das war eigentlich schon von Anfang an klar. Aber die ganzen Vorbereitungen zu dieser Maut haben schon viel Steuergelder verschlungen. Die Vorbereitungen mussten bezahlt werden. Es gibt Verträge mit Betreiberfirmen, die der CSU-Verkehrsminister Scheuer schon abgeschlossen hat, denen man jetzt nachkommen muss. Oder man muss zurücktreten. Also es wäre schön, wenn dieses ganze Geld, habe ich gedacht, in den Ausbau der Schienen zum Beispiel geflossen wäre und nicht einfach so verpufft wäre.
Soll man vielleicht eine Maut einführen, um das Geld wieder reinzubringen? Ja, es ist in der Tat so. Also ich habe von Anfang an gefragt, also wie viele Arbeitsstunden gehen daran verloren. Und das war einfach politisch gewollt von der CSU. Ich verstehe das. Wir werden jetzt in den Urlaubszeiten jetzt den ganzen Durchgangsverkehr in Bayern merken. Also es kommt nicht von ungefähr. Es ist nur die Frage, gibt es so einen Infrastrukturaufbau oder Bestandshaltung zum Nulltarif? Also wenn man den Maut und den wenn man den Kfz-Steuer gegeneinander rechnet, dann ist es ein Nullsummenspiel. Also es muss einfach nach Nutzung bezahlt werden. Das gibt es in allen Ländern, auch in Irland kostet es ein Vermögen, mit den Autobahnen zu fahren. Und
Sie sind einverstanden. Sie würden auf der deutschen Autobahn durchaus zahlen wollen, wenn es eben ganz normal nach Bedarf bezahlt wird.
Was für Brücken über den Rhein in Köln gibt, ich sage, irgendwas muss kommen. Und dass derjenige, der die Brücke benutzt, soll das dafür auch bezahlen. Also ohne Frage. Aber ja, also dass die Ausländer da belastet werden und die Deutschen nicht oder weniger belastet, das finde ich schon merkwürdig.
Das ist merkwürdig. Man konnte auf die Idee kommen, dass das Ganze vielleicht nur eine Racheaktion war, dass die Bayern eben gesagt haben, also in Österreich wollen wir zahlen. Jetzt lassen wir die Österreicher auch bei uns zahlen, aber wir selber sozusagen muggeln uns raus.
Ja, und vor einem Jahr. Aber die Frage ist, was wird die CSU jetzt machen? Das sollten die ihr Wähler liefern. Vor einem Jahr hatten wir diese ganze Sommertheater mit den Flüchtlingen und jetzt fällt dieses Thema Maut weg. Also die CSU, wenn sie in die Ecke gedrängt werden, ist schon in der Vergangenheit aufgefallen, dass sie manchmal unzuverlässig oder wütend werden. Also es wird interessant jetzt, was Herr Söder glaubt, er aus dem Hut zaubern muss, um ja diese verlorene Ehre wieder gut zu machen. Also die Wähler werden bestimmt zornig in Bayern. Und ich verstehe das auch, wenn ihm das versprochen wurde und das geliefert wurde. Aber Frau Merkel muss auch fragen, also sie war nicht für ein Maut. Jetzt Luxemburg hat freundlicherweise das, was sie nicht haben wollte, vom Tisch geweckt. Aber man fragt sich, warum war das auf dem Tisch? Und was für eine politische Führung ist das denn?
Gut, aber Sie haben jetzt immer wieder in die Zukunft argumentiert. Vielleicht ist es ja gut, tatsächlich das Kapitel jetzt abzuschließen. Okay, es war falsch, es hat viel Geld gekostet, aber jetzt kann man sich überlegen, wie man es denn in einer guten Art und Weise auf den Weg bringt.
Ja, also ob Infrastrukturpolitik oder Klimapolitik, also es gibt es nicht zum Nulltarif. Und das ist, ich glaube, die Lektion aus das, es muss bezahlt werden. Und ich nehme an, nach den großen Aufregungen mit LKWs, PKW-Maut wird auch in 5 oder 10 Jahren in Deutschland ein Normalfall sein, nur nicht so ausländerfeindlich, wie von den CSU geplant wurde.
Heute beginnen die Aktionstage des Aktionsbündnisses Ende Gelände. Die sollen bis zum Montag laufen. Und zwar ist geplant eine Blockade des Tagebaus Garzweiler im Rheinischen Revier. Die Klimaaktivisten fordern den sofortigen Ausstieg aus der Kohleverstromung und wollen wirklich diesen Tagebau blockieren. Wir hören mal Katrin Henneberger, eine Aktivistin von Ende Gelände.
Wir stehen vor einer Klimakatastrophe. Wir rasen aktuell ungebremst auf eine Welt 4 bis 6 Grad heißer zu. Und wir können nichts anderes tun gerade, als uns mit unseren Körpern vor die Bagger zu stellen und die Zerstörung aufzuhalten. Denn die Klimapolitik der Bundesregierung ist desaströs. Uns erwartet, dass sich jetzt aufmachen Tausende von Klimaaktivistinnen aus ganz Europa hier ins Rheinland kommen und die Braunkohletagebaue fluten.
Also Tausende von Klimaaktivisten erwartet Sie in den nächsten Tagen. Herr Scully, Sie werden nicht dabei sein, aber haben Sie Sympathie? Halten Sie diese Art des zivilen Ungehorsams hier für zielführend?
Also ich finde es schon interessant. Wir reden alle darüber, dass langsam Deutschland wieder politischer wird, also nach so vielen Jahren große Koalition. Und also die Klimagipfelpolitik von Frau Merkel kommt auch langsam am Ende ihres Lateins, wenn man das sagen kann, dass das diese Idee treffen und lass uns über die Lage reden, als ob die Lage nicht längst bekannt ist. Also wir wissen, was für eine Wirkung Kohle hat. Wir wissen, was auf Deutschland zukommt, wenn sie nicht umsattelt. Wir wissen, dass es eine Energiewende geben soll, aber sich wieder im Kanzleramt treffen. Vielleicht ist das nicht unbedingt, diese Dringlichkeit wird da nicht vermittelt. Und die Leute da haben gesagt, also nee, wir können da, wir wollen Tatsachen hier vor Ort schaffen.
Genau, und deswegen sagen sie, wir werden mit unseren Körpern uns vor die Bagger stellen. Also RWE, der Energiekonzern, hat schon gesagt, was ihr da vorhabt, ist lebensgefährlich und hat auch gleich gesagt, ihr werdet angezeigt, wenn ihr das tut.
Ja, und ich glaube, das ist vielleicht Teil des Plans, also vor Gericht zu kommen und dann hat man eine Bühne für die Politik. Also ein paar Leute werden da sagen, ja, das bin ich bereit zu zahlen. Also wir hatten sie mit Fridays for Future, war diese zynische Bemerkung, naja, also wollen sie wirklich ihre Zeugnisse da in Gefahr bringen oder jetzt im sollen sie verstärkt im Sommer, in den Sommerferien protestieren und so weiter. Aber Leute hier wollen wirklich was bewegen. Ich finde es beeindruckend. Also wenn langsam kommen wir an den Punkt, wo die Grünen so gut in den Umfragen dastehen und jetzt kommt langsam die Frage hoch, aber was wollen sie da opfern? Und die Leute da geben vieles. Ja, ich habe immer Verständnis für Leute, die auf der Straße gehen. Ich bin nicht vor Ort, ich weiß nicht, wie gefährlich das ist. Dass RWE das sagt, überrascht mich nicht. Sie haben auch ihre wirtschaftlichen Interessen, aber seit Jahren steht es schon klar, in welche Richtung es geht und dass immer diese Braunkohle oder Kohle sowieso Industrie in Deutschland habe ich längst nicht verstanden.
Also der Kohleausstieg ist ja bis 2038 empfohlen worden von der Kohlekommission, die Bundesregierung eingesetzt hat. Und die Klimaaktivisten sagen halt jetzt, wir brauchen den sofortigen Ausstieg aus der Kohleverstromung. In der Tat ist heute, glaube ich, der letzte Schultag in Berlin und die Sommerferien stehen an. Viele der jungen Aktivistinnen werden wahrscheinlich sagen, das ist uns ehrlich gesagt relativ egal, was in unseren Zeugnissen steht. Weil wir wollen bitte auf einem lebensfähigen und lebenswerten Planeten leben in Zukunft. Und das ist das Wichtige.
Ja klar, und Greta hat auch gezeigt, also protestieren heißt nicht immer schlechte Noten. Also sie hat da irgendwie glänzend, da ist sie durch das Schuljahr gekommen.
Das gilt vielleicht nicht für jedes Schulkind. Ne? Also kann man auch besorgte Eltern manchmal verstehen.
Wir werden dieses Jahr zum ersten Mal die Zeugnisse mit Friday for Future im Vergleich zu letztes Jahr, also das wird schon in der Tat interessant sein.
Ja, statistisch betrachten, genau. Fridays for Future plant diesen Streiktag jetzt am Freitag übermorgen in Aachen. Da werden bis zu 20.000 Teilnehmer erwartet und die haben jetzt sich solidarisiert, also die Leute von Fridays for Future, mit Ende Gelände, weil sie sagen, wir gehören zusammen. Und auch was wir tun, nämlich zum Beispiel das wöchentliche Bestreiken der Schule, ist ein bewusst gewählter Regelübertritt und das ist ziviler Ungehorsam. Also auch Fridays for Future sagen, ja, ziviler Ungehorsam ist leider das Mittel der Wahl.
Ja, und die Frage ist, wann ist es aus der Mode gekommen? Das ist das Interessante. Also ich habe das Gefühl, Deutschland weckt wieder auf und es wird politischer und das finde ich toll. Und letzten Endes, sie zwingen allen zum Nachdenken. Was für kleine Entscheidungen könnte ich machen? Oder sie schämen ihre eigenen Eltern. Also ich möchte das nicht oder ich möchte nicht ständig ins Urlaub fliegen. Und nur so kommen die Gedankenprozesse in Bewegung. Und dafür, sie wollen Bilder produzieren, sie wollen eine Debatte anstoßen. Das ist völlig legitim. Das das gab es immer. Und ich habe nur das Gefühl, in den letzten vielleicht 10 Jahren in Deutschland ist es extrem ruhig geworden. Große Koalition regelt alles. Und jetzt merken wir, ja, Gipfelpolitik im Kanzleramt vielleicht regelt doch nichts. Also es wird immer weiter verschoben. Kleine Schritte. Ob die Welt mit kleinen Schritten gerettet wird, diese Protestbewegung hat erhebliche Zweifel.
Wir sprechen über eine neue Kryptowährung, die heißt Libra. Facebook will sie einführen. Facebook erreicht ja sehr, sehr viele Menschen, auch mit WhatsApp und mit Instagram und auch viele Werbekunden, 90 Millionen Werbekunden. Und wenn die alle in Zukunft dieser neuen Kryptowährung vertrauen, dann kann das Projekt den Banken große Konkurrenz machen, den Zahlungsverkehr sehr verändern. Wir hören ein paar Einzelheiten von Markus Schuler.
Die neue Währung wird auf der sogenannten Blockchain-Technologie basieren. Sie soll aber keinen Kursschwankungen unterliegen, weil sie durch einen Reservefonds mit Dollar, Euro und Yen gedeckt wird. Als eine Art Zentralbank wird die gemeinnützige Libra Association fungieren, mit Sitz in Genf in der Schweiz. Mit dabei sind unter anderem Finanzdienstleister wie Visa und Mastercard, PayPal und Stripe. In einem sind sich die meisten Experten einig: Mit Libra könnte Facebook die Kryptowährungen aus der Nische holen. Kein Unternehmen kommt auf so viele Nutzer wie das soziale Netzwerk aus dem Silicon Valley. Es erreicht rund 2,6 Milliarden Menschen, WhatsApp und Instagram eingeschlossen. Zielgruppe dürften anfangs vor allem Entwicklungsländer sein, wo viele Menschen oft kein eigenes Bankkonto haben oder die lokalen Währungen großen Schwankungen unterliegen. Wer die Währung nutzen möchte, muss sich eine App auf seinem Smartphone installieren. Facebook ist nicht zwingend notwendig.
Soweit die Einzelheiten von Markus Schuler und hier im Studio zu Gast Derek Scully von der Irish Times, Korrespondent hier in Berlin. Herr Scully, dieses Projekt scheint ein Projekt mit Zukunft zu sein. Diese Facebook-Kryptowährung Libra, könnte sie am Ende eine Weltwirtschaftskrise auslösen, wenn sich das richtig durchsetzt?
Und das war mein erster Gedanke, ganz ehrlich, weil wir sehen jetzt mit Facebook, das ist eine Firma von Ingenieuren aufgebaut und sie sagen, oh, haben wir tatsächlich eine Wahl zerstört oder gelenkt? Oh, das war uns nicht klar. Können wir einen Neustart in der Demokratie machen? Und ich sage immer, nein, es gibt keinen Neustart in der Demokratie. Man hat Populisten an die Macht gebracht und ich mache mir Sorgen, dass sie genauso mit einer Währung umgehen wird. Oh, war da was? Eine Weltwirtschaftskrise? Das hatten wir nicht vor. Wir wollten nur was Positives. Und diese Idee, dass ihre als Ingenieurkopf, dass da irgendwann Probleme oder dass sie eine Verantwortung oder mit Populismus im Netz, oh, wir sind eigentlich nur eine Infrastruktur. Nein, sie verbreiten Hasstiraden. Also ist es immer wieder das Gleiche mit Tech-Konzerne. Also sie wollen was Positives, sie verstehen unsere Skepsis nicht. Und dann, wenn unsere schlechteste Vorstellung doch eintreten, sind sie überrascht, dass wir doch recht hatten. Also sie ich wollen hoffe, was, ja? Ja, ich hoffe nicht, aber ich komme aus Irland, also Facebook hat ihr europäischer Sitz da und das mit Datenschutz sieht man sie, sie gehen sehr sportlich damit um, was sie mit den Währungshütern der Welt wie sie mit denen umgehen würde, was Jens Weidmann im Bundesbank dazu meint, würde mich sehr interessieren, weil sie sollen außerhalb der existierenden Strukturen existieren, die eigentlich aus gutem Grund aufgebaut wurden.
Sie sagen, Facebook wollte eigentlich was Positives, also Sie sagen, im Grunde will die Firmenleitung Kommunikation ermöglichen?
Ja, also sie wollen immer nur das Positive, aber dass sie eigentlich ihre Geschäft ist, da um Geld zu verdienen, dass sie Kommunikation dabei ermöglichen, ist eine Nebenwirkung.
Ich denke auch, also der ursprüngliche Grund oder die Motivation ist tatsächlich das Geld verdienen und das am besten mit Daten. Und jetzt sagen ja auch die Datenschützer, was passiert hier, wenn alle unsere Geldströme oder viele unserer Geldströme über diese App dann abgewickelt werden, dann weiß Facebook so viel, noch viel mehr, als was es jetzt schon weiß, wofür wir unser Geld ausgeben, wie viel Geld wir ausgeben.
Ja, nicht ganz. Also Facebook sagt, nee, das wird alles in eine Stiftung ausgelagert, eine Stiftung mit Sitz in Genf, die Libra-Stiftung. Klingt alles super, aber
ich weiß nicht, ob man das glaubt.
Ja, aber die Frage ist also, Facebook hat sich nie für Geld interessiert. Ihre Währung ist Daten. Also sie werden nämlich trotzdem diese Daten, wer wem was gezahlt hat und warum, und wahrscheinlich eine Provision bekommen. Und also Daten ist die Währung von Facebook und diese Währung oder diese Kryptowährung, die sie ja auf die Beine gestellt haben, ermöglicht sie noch mehr Datenströme zu produzieren, nehme ich an. Und das ist für sie bares Geld.
Bisher gab es Bitcoin seit 2009 in dieser Blockchain-Technologie eben, die dafür sorgen soll, dass Betrug ausgeschlossen ist. Jetzt also Libra. Ich bin mal gespannt, ob sich das durchsetzt und wie die Öffentlichkeit reagieren wird, wie auch Datenschützer tatsächlich sich jetzt dazu positionieren. Diesen Tag haben wir sortiert zusammen. Derek Scully und ich, Derek Scully von der Irish Times. Und bevor Sie jetzt zurückgehen in Ihr Büro im Festungsgraben in Berlin, noch die Frage, was halten Sie von der neuen Justizministerin? Denn wir haben eine neue Politikerin im Justizministerium, das ist Christine Lambrecht. Das haben jetzt mehrere Quellen gemeldet. Es soll, dass sie das werden soll. Und damit also Katharina Barley ablöst, die Anfang Juli ins EU-Parlament nach Brüssel wechselt. Was meinen Sie?
Gute Personalie? Also die SPD scheint handlungsfähig zu sein. Also, und die haben Frauen aus der Reserve gelockt. Also das scheint mir zwei positive Meldungen des Tages. Also Frau Barley ist, fand ich, einfach eine sehr vernünftige Politikerin. Sie kam auch trotz Verlustes für die SPD im Wahlkampf gut an. Ich glaube, wir haben nicht das Letzte von ihr gehört. Frau Lambrecht wird starke Nerven brauchen. Ich glaube, Frau Barley hat viele Baustellen hinterlassen und sie wird viel mit Herrn Horst Seehofer zu tun. Also ob er nach den Mautwatschen dann doch was Neues ausdenkt, was Grenzen im Flüchtlingslager in Nordafrika oder irgendwas. Aber die SPD wird sich auch neu positionieren müssen und vielleicht nach dem Erfolg von den Sozialdemokraten in Dänemark, wo sie gesagt haben, wir sollen eigentlich unsere Stammwähler schützen und wir müssen dann doch über Flüchtlinge und was sie bei uns zu leisten haben. Franziska Giffey hat heute ein Gespräch in der Süddeutsche, wo man die erste Töne gesagt hat, ja, wir müssen eigentlich unsere Stammwähler nicht vergessen und wir sollen Mitgefühl mit Flüchtlingen, aber wir dürfen nicht so offen wie immer. Und das ist der interessante Töne aus der SPD. Vielleicht Frau Lambrecht wird das auch weiterbringen.
Und meinen Sie, dass die Irish Times Sie jetzt beauftragt, im nächsten Porträt zu schreiben über Sie eventuell?
Warten wir es ab. Es gibt so eine, ja, diese Revolving Door Policy bei der SPD. Die kommen und gehen so schnell. Ich weiß nicht, ob Sie noch Visitenkarten gedrückt bekommen. Aber ja, ich wünsche Ihnen alles Gute, wenn Sie das wird. Und mit Herr Seehofer braucht Sie, wie gesagt, starke Nerven.
Das sagt Derek Scully von der Irish Times. Vielen Dank, dass Sie hier waren in dieser Stunde. Und einen Satz müssen Sie mir doch noch sagen. Also ich meine, die Politiker in der Irish Times in Deutschland werden aber doch wahrgenommen, oder?
Absolut. Also wir sind ein ernstzunehmendes Blatt und es ist da für Brexit-Nachrichten die beste Quelle überhaupt. Die britische Nachrichten können Sie vergessen. irishtimes.com, tolle Website.
Gut, jetzt haben Sie das noch platziert. Das hätte ich eigentlich nicht wissen wollen. Gut, aber vielen Dank trotzdem, dass Sie hier waren.